Wie ich Gott erschuf. Ein Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt Gelnhausen. Ja, sicher, den einen oder die andere dürfte der Titel dieser Geschichte unangenehm berührt haben. Wenn sich jemand als Buddhist sieht, denkt er vielleicht: Was um Gottes Willen will denn der Horst jetzt mit Gott? Und wenn sich andererseits jemand in der christlichen Tradition sieht, denkt sie vielleicht, das sei eine Unverschämtheit. Gott erschuf alles und hier behauptet der Horst jetzt in seinem Größenwahn, er könne Gott erschaffen haben. Na, der spinnt doch. Betrachtet man die Dinge aber so, wie sie sind, so muss man zugeben, dass wir über Gott oder das Göttliche, das Transzendente oder wie wir es auch immer nennen mögen, nur das wissen, was Ergebnis menschlichen Denkens oder menschlicher Intuition ist. Dass es sich also bei dem, was man als Gott bezeichnen kann, um eine Projektion menschlichen Geistes handelt. Diese kann dabei völlig übernommen worden sein, nämlich dann, wenn wir in kindlicher Manier das glauben, was uns jemand erzählt hat, oder was in einer Schrift steht, die manche Menschen für heilig halten. Dann hat Gott in etwa den Status wie der Osterhase für Kinder. Zum Erwachsenwerden gehört es, diese überkommenen Bilder zu hinterfragen. Von einigen dieser fremdgesteuerten Projektionen haben wir uns schließlich emanzipiert. Vom Osterhasen, vom Weihnachtsmann, vom Klapperstorch, von Batman. Und selbst wenn wir als Kind gottgläubig aufgezogen wurden, wie ich, so werden wir früher oder später Gott hinterfragt. Manche haben sich dann ganz von ihm gelöst, haben ihn ins Reich der Fabel verwiesen, ebenso wie den Osterhasen. Andere haben sich zwar vom Gott ihrer Kindheit emanzipiert, ihn aber neu interpretiert. Das sind dann keine fremdgesteuerten Projektionen mehr, sondern selbstgesteuerte. Es sind Versuche, eine Annäherung an das Transzendente. Wenn wir so verfahren sind, haben wir uns gewissermaßen unseren Gott, unser Gottesbild, selbst erschaffen. Möglicherweise haben wir diese Reflexionen zum Thema Gott dann später vergessen oder zu den Akten gelegt, oder aber möglicherweise beeinflusst diese Projektion uns bewusst oder unbewusst weiter. Oftmals unser ganzes Leben lang. Und ich denke, es ist ganz wichtig, uns dessen bewusst zu werden, wie das bei uns selbst ist. Ich gehöre beispielsweise zu den Menschen, die sich als Jugendliche auf diese Weise ihren Gott erschufen. Und genau davon will ich hier berichten. Es war nicht lange nach dem Zwischenfall im Golf von Tonkin. Das war im August 1964. Dieser Zwischenfall löste den Krieg der USA gegen Vietnam aus. Als der junge Horst, also ich, der muss damals so etwa 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein, beschloss, jeden Abend eine kleine Friedensprozession zu unternehmen. Der Zweite Weltkrieg lag seinerzeit noch keine 20 Jahre zurück und meine Eltern hatten mir gewissermaßen den Pazifismus mit der Muttermilch verabreicht. Meine Mutter, die bei der Zerstörung Hanaus am 19. März 1945 ausgebombt wurde, war daran ebenso beteiligt wie mein Vater, der seine Augen im Russlandfeldzug verloren hatte. Mein Großvater hatte schon im Ersten Weltkrieg den Dienst mit der Waffe verweigert und war ebenso wie meine Großmutter Pazifistin, obwohl sich beide nicht so bezeichneten. Nie wieder Krieg, mit dieser Parole bin ich aufgewachsen. Und diese Einstellung war und ist auch ein Grund dafür, dass ich heute dem Mann folge, der die Übernahme der Raja-Würde, der Königswürde verweigerte, die ihn zum Landes- und wohl auch zum Kriegsherrn gemacht hätten, nachdem dieser Mann bereits in einem Krieg als Vermittler tätig war. Ich meine natürlich den Buddha. Aber vom Buddha weg, zurück zu mir in diese Zeit damals, mitten in den 60er Jahren, da erschütterte mich der Vietnamkrieg ganz besonders, weil ein mir wichtiger Slogan war, dass vom deutschen Boden nie wieder Krieg ausgehen sollte. Aber wenige 100 Meter, weniger als 1 Kilometer von dort, wo mein Bett stand, übte die US Army ihren Einsatz für Vietnam. Ich, ein Knabe an der Grenze zwischen Kindheit und Jugendalter, sah als einziges, was ich tun konnte, meine kleinen Friedensprozessionen und Gebete. Und so ging ich jeden Abend bei Dämmerung die 2 Straßen weiter, bis zur Waldwiese meines Heimatortes Großauheim, zündete dort eine Kerze an, hielt in der anderen Hand mein selbstgesägtes Holzkreuz und ging betend über die Waldwiese bis zum Bahndamm. Dort setzte ich mich mit verschränkten Beinen auf die Gleise nieder, um zu meditieren und zu reflektieren. Zu Hause war das nicht erwünscht, dass ich das machte. Da hieß es, der Faulpelz sitzt jetzt schon wieder da und starrt Löcher in die Luft. Also ging ich eben dort hinter die Waldwiese an diesen Bahndamm. Dieser Bahndamm, der war für die Kohlebahn, die den Hanau Hauptbahnhof mit Deutschlands damals größtem Kohlekraftwerk verband, dem Kraftwerk Staudinger. Das ist eine Einrichtung, die wesentlich dazu beitrug, dass ich an 100 bis 140 Tagen im Jahr unter Kopfschmerzen litt. Und dort saß ich, das Gesicht dem Unheil zugewendet, dem Exerzierplatz, auf dem Panzer Flussüberquerungen übten. Hinter dem Exerzierplatz war früher die Pulverfabrik, die im Ersten Weltkrieg die Munition für die dicke Bertha, die damals weltgrößte Kanone, produzierte. Später stellte dort die Firma Degesch Zyklon B, das Giftgas für die deutschen Gaskammern, her. Jetzt entstand dort gerade das Atomdorf, später als Hanauer Nuklearbetriebe bekannt. Und nebenan hatte die US Army ein Raketenlager, von dem man munkelte, dass dort auch Atomwaffen stationiert waren. Das also war meine Umgebung für meine täglichen Gebete, meine Meditationen, meine Reflexionen, in der Regel sehr tränenreich waren. Konnte es sein, dass das hier alles, diese Umgebung, Gottes Schöpfung war? Würden die, die dort drüben Krieg übten, dafür in der Hölle schmoren? Was war mit meinem geliebten Vater, der als deutscher Soldat auch an einem Angriffskrieg beteiligt war und der 6 Jahre zuvor gestorben war? Konnte es sein, dass der in der Hölle war? Dieser Mann, der so ungeheuer liebevoll zu mir war? Oder vielleicht im Fegefeuer, von dem der Pfarrer immer so plastisch sprach und vor dem ich mich am meisten fürchtete? Ein einziges Mal die heilige Messe am Sonntag zu versäumen, so hatte dieser Gottesmann gesagt, würde mit etwa 7 Jahren Fegefeuer bestraft. Also ging ich brav in die Kirche, litt unter dem Weihrauch, gegen den ich allergisch war, und hatte den Rest des Sonntags Kopfschmerzen. Auch wenn das Wetter sonnig war, so dass ich gerade keine Kopfschmerzen vom Kohlekraftwerk bekam. Das war schlimm. Aber immer noch weitaus besser als 7 Jahre Purgatorium, 7 Jahre im Fegefeuer. Überhaupt das Fegefeuer. Früher hatte ich das als merkwürdig angesehen. Himmel und Hölle war klar. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das war ein Prinzip, das klar und verständlich war. Wer Gutes tat, wird belohnt, wie die Goldmarie bei Frau Holle. Die Faulen werden bestraft, wie die Bechmarie. Das macht Sinn. Aber das Fegefeuer? Andererseits, was soll das? Da weiß der allwissende Gott, dass der Übeltäter Übles tun wird und lässt zu. Und dann wird dieser Übeltäter dafür für alle Ewigkeiten die Hölle gesperrt. Und das, obwohl Menschen noch lernfähig sind und sich ändern können. Irgendwie war mir das alles zu einfältig. Und konnte Gott Kriege und Judenvergasung zulassen, wo die Juden doch sein auserwähltes Volk waren? Und wo war mein Vater? Im Himmel, wie meine Mutter behauptete? Im Fegefeuer, für das man schon wegen kleiner Vergehen wie dem Versäumen des Gottesdienstes Jahre schmoren musste? Oder vielleicht doch in der Hölle, weil er im Krieg getötet hatte? Eines Tages aber lösten sich alle diese Fragen auf. Wenn man schon wegen kleiner Vergehen ins Purgatorium, ins Fegefeuer kommt, dann mussten dort praktisch alle Menschen zumindest teilweise oder zeitweise sein. Und der Krieg? War nicht der Krieg selbst so etwas wie das Fegefeuer? Meine Kopfschmerzen, die waren auch das Fegefeuer, auch wenn sie sich mitunter wie die Hölle anfühlten. Hölle und Fegefeuer waren beide das Purgatorium und ich war offensichtlich da mittendrin. Und da hier auch meine Eltern, meine Lehrer, meine Schulkameraden und der Bundeskanzler waren, waren wir offensichtlich alle im Fegefeuer, wo man nach dem Tod hinkommt. Wir waren alle schon gestorben und wiedergeboren. Und das würde immer so weitergehen, bis wir vollkommen geläutert waren, uns perfekt verhielten, zur Vollkommenheit gelangt waren. Das Ende des irdischen Fegefeuers. Es war gerade so, als hätte ich damals auf dem Bahndamm den erst 30 Jahre später gedrehten Film und täglich grüßt das Murmeltier gesehen. Plötzlich machte alles Sinn. Das Leben ist wie ein großer Regelkreis. Und nur die vollkommen Geläuterten konnten aus diesem Perpetuum Purgatorium, dem ewigen, dauernd wiederkehrenden Fegefeuer, nur die konnten diesem entkommen. Ich dankte Gott für diese Erkenntnis, die sich mir von Tag zu Tag oder besser von abendlicher Friedensmeditation zu abendlicher Friedensmeditation weiter eröffnete. Aber eine Frage blieb doch noch. Warum sollte Gott das alles angerichtet haben? Warum hat er die Menschen nicht gleich perfekt erschaffen? Warum alles dieses Leiden, wenn doch Gott von Anbeginn an da ist und wenn er außerdem allmächtig ist? Aber woher eigentlich diese Gewissheit bezüglich Gott, dass er von Anbeginn da ist, allmächtig ist? Nun, der Pfarrer hat's gesagt. Aber das war der gleiche Pfarrer, der 7 Jahre Purgatorium für einen versäumten Gottesdienstbesuch in Aussicht stellte. Dem konnte ich doch nicht mehr glauben. Und was ist mit der Bibel? Nun bestimmt von irgendwelchen Typen wie diesem Pfarrer oder ähnlichen Leuten. Es war plötzlich, als wären alle die Gewissheit meiner Kindheit vom Tisch gewischt worden. Die Bibel war genauso wahr wie die Sache mit dem Christkind und dem Osterhasen. Nur, dass auch viele Erwachsene daran glaubten. Die waren eigentlich auch alle weiterhin nichts anderes als dumme Kinder. Und woher wusste ich von der ständigen Wiedergeburt im Rad des Lebens, das ein Purgatorium ist? Nun, nur aus meinen Meditationen, Kontemplationen, Reflexionen. Ich stellte überrascht fest, dass ich inzwischen das Kreuz ganz an den Rand des Bahndamms abgestempelt hatte. Nur die Kerze war noch da, die war bei mir, sie, die Kerze, das Licht. Sie war immer bei diesen Bahndamm-Meditationen dabei. Dort schaute ich hin, ins Licht. Das Licht hatte das Kreuz verdrängt. Ich versuchte mir Klarheit zu verschaffen, all diese Reflexionen zu rekapitulieren. Es gibt Wiedergeburt bis zum Erreichen der Vollkommenheit. Klar. Es kann am Anfang keinen allmächtigen, gütigen Gott gegeben haben, der dieses ganze Unheil angerichtet hat. Aber es gibt nicht nur Materie, sondern auch Geist. Im Religionsunterricht hieß es, wir hätten Geist von Gottes Geist. Aber dieser Gott ist entweder nicht allmächtig oder nicht gütig oder beides nicht. Vermutlich ist er so unvollkommen wie unser Geist. Oder ist da gar kein getrennter Gott? Ist Gott nichts anderes als die Summe von Geist? Und wir, die wir hier im Purgatorium, im Fegefeuer sind, lernen allmählich und mühsam, uns zu vervollkommnen. Wenn das stimmt, sind wir alle nichts anderes als der Lernprozess Gottes, des Geistes, der sich anschickt, allmählich, ganz allmählich, irgendwann einmal ein heiliger Geist zu werden. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, heißt es in dieser von mir gerade vom Podest gestoßenen Bibel. Wie wenn es genau andersherum ist? Am Ende wird Gott sein? Aber das Wort, ach, das ist Quatsch, vielleicht besser, die Weisheit. Am Ende wird Gott sein und es wird Weisheit herrschen. Das klingt plausibel. Eine lernende Welt. Die Evolution, ein Lernprozess. Und was ist mit uns, wenn wir uns dereinst so vervollkommnet haben, dass wir nicht wiedergeboren werden? Wohin gelangen die Vollendeten? Ganz bestimmt nicht in dieses alberne Paradies, das so eine Art himmlisches Schlaraffenland ist. Nun, sie haben ihren Körper überwunden. Sie werden nicht wiedergeboren. Nicht reinkarniert, nicht wieder zu Körper. Sie bleiben Geist. Sie? Habe ich gerade Sie gesagt? Wieso sollte Geist getrennt sein? Der Geist vereint sich ebenso, wie Wassertropfen sich vereinen und zu Wasser werden. Zum Ozean zusammenkommen. Sie bleiben keine Wassertropfen. Sie werden zu Bächen, Flüssen, Seen, Meeren. Ebenso gehen die Vollkommenen in dem Vollkommenen oder der Vollkommenheit auf. Wir können das auch Gott nennen. Gott ist keine abgegrenzte Person. Er ist die Summe alles Vollkommenen, alles erleuchteten Geistes. Das ist der Ozean der Weisheit, der Vollkommenheit. Und die Schöpfung? Ha! Da ist keine Schöpfung und da sind keine Geschöpfe. Da ist nur eine sich selbst steuernde göttliche Schöpfung. Die ganze Evolution ist nichts anderes als die Selbstschöpfung Gottes oder des widerspruchsfreien Geistes. Wir sind Teil Gottes, der nicht war, sondern der gerade erst wird, der sich gerade erst konstituiert. Und wir alle sind Teil der Konstituierung Gottes. Das war meine Erkenntnis damals, vor mehr als 50 Jahren, an meinem letzten Abend am Bahndamm. Danach bin ich nie wieder dorthin zurück, an diesen Bahndamm. Warum eigentlich? Nun, auf dem Rückweg von dieser letzten Meditation und Reflexion am Bahndamm habe ich in der Dunkelheit auf etwas getreten. Es war nachgiebig und es hat geknackt. Was konnte das sein? Frug ich mich. Und vor meinem geistigen Auge erschien ein Igel. Oh je, ich bückte mich und wollte fühlen, ob es ein Igel war oder vielleicht doch nur ein Gebüsch. Aber da war nichts. Ich bekam schreckliche Angst. Hab ich auf einen Igel getreten? Hat er sich verletzt weggeschleppt? Habe ich ihm vielleicht sogar seine Knochen gebrochen? Schleppt sich das arme, verletzte Tier jetzt irgendwo hin, wo es elendiglich verendet, nur weil ich zu meinen Meditationen irrsinnigerweise zum Bahndamm gehe, statt zu Hause zu bleiben und der Kritik zu trotzen? Da sitzt schon wieder der Faulpelz und er starrt Löcher in die Luft. Dick, dumm, faul und gefräßig, wie er ist. Also beschloss ich, für den Rest meines Lebens derlei Kritik von meinen Widersachern zu ertragen. Was kann das einem Menschen ausmachen, der im Begriff ist, sich zur Vollkommenheit zu entwickeln und nie wiedergeboren zu werden? So ein bisschen Kritik ist für einen starken Kerl wie mich viel leichter zu ertragen als Schmerzen für einen Igel. Und wenn ich will, wenn ich wirklich vollkommen werden will, dann ist die Option, bei Dunkelheit draußen zu gehen und womöglich Igel zu quälen, dann ist das nicht zu machen für einen, der im Begriff ist, den Pfad zur Vollkommenheit zu beschreiten. All das, was ich eben geschilderte, was so aus dem Jahre 1964 war, all das war im Hintergrund meines Bewusstseins für ein Vierteljahrhundert vorhanden. Zunächst, so glaubte ich, mussten noch einige andere Dinge erledigt werden. Das glaubte ich, weil es meiner Sozialisation entsprach. Diese anderen Dinge waren Schule, Berufsfindung, Ausbildung, Kinderzeugen und Erziehen. Alles Sachen, die ich aufgrund meiner Sozialisation als selbstverständlich angenommen und nicht hinterfragt hatte. Das am Bahndamm damals geschaute, aber ging nie ganz in Vergessenheit. Und als ich mehr als ein Vierteljahrhundert später einmal ein Huhn bei seinem Weg zur Vollkommenheit beobachtete, kam mir die Idee, es sei an der Zeit, die unwichtigen Dinge hintanzustellen und die wichtigen Dinge anzugehen. Aber die Sache mit dem Huhn, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.